Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen zur zweiten Staffel von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind und vielleicht sind Sie ja sogar neu hier und haben uns direkt abonniert. Das lohnt sich, denn ab jetzt melden wir uns alle 14 Tage, immer freitags um 18 Uhr, mit einer frischen Folge. Und wer uns auf dem Instagram-Kanal des St. Marien-Stifts folgt, kann stets bereits vorab Insights zum Podcast sehen und hören. Nach einigen Wochen kreativer Pause sind wir also wieder zurück mit einer größeren Runde, mit neuen und auch vertrauten Stimmen, neuen Perspektiven und natürlich mit Themen, die uns alle bewegen. Und wir starten heute mit einem Rückblick auf ein Ereignis, das viele Menschen in unserer Region noch sehr genau im Kopf haben. Vor fast einem Jahr, da trauten viele Herzblut- und Heilkunsthörerinnen und Hörer ihren Ohren kaum, Zeitungsleser ihren Augen nicht und die Mitarbeitenden des St. Marien-Hospitals, die waren wie vom Donner gerührt. Ein Schutzschirmverfahren wurde über das Krankenhaus gespannt, eine besondere Form der betrieblichen Insolvenz, die damals für große Verunsicherung sorgte. Wir haben ja hier in Herzblut und Heilkunst ausführlich darüber berichtet und wir wissen, es nahm ein gutes Ende. Das Verfahren ist abgeschlossen, das Haus steht wieder stabil da. Einer, der die Stimmung in der Stadt und in der Belegschaft damals besonders intensiv wahrgenommen und auch darüber geschrieben hat, ist Heiner Stix von der Münsterländischen Tageszeitung. Er hat die Menschen getroffen, die Fragen gestellt, die Zwischentöne gehört und genau deshalb freue ich mich sehr, dass er heute bei uns ist. Moin Heiner.
Moin Lars.
Heiner, bevor wir in die Details gehen, lass uns mal gemeinsam noch einmal zurückschauen. Du hast damals sehr nah an den Menschen auch berichtet. Wie hast du die ersten Stunden und Tage nach der Bekanntgabe des Schutzschirmverfahrens erlebt?
Ja, das ging im Grunde genommen allen so, wie du es gerade beschrieben hast. Man konnte sich das gar nicht so richtig vorstellen. Was heißt das jetzt? In dem Moment, wo das Wort Insolvenz auftaucht, denkt ja auch jeder an große Unternehmen, an viele Arbeitsplätze, die verloren gehen, an Warendienstleistungen, die nicht mehr hergestellt, nicht mehr geliefert werden. Man musste da dann erstmal klar machen, was ist das eigentlich, eine Insolvenz in Eigenregie, ein Schutzfeldverfahren. Das war eigentlich die erste Aufgabe, das mal auf Reihe zu bringen und zu sagen, klingt schlimm, ist jetzt aber im ersten Moment gar nicht so brutal, wie es sich anhört.
Aber dennoch, wie hat die Stadt, wie haben Bürgerinnen und Bürger reagiert? Gab es da einen Moment, in dem dir klar wurde, das hier betrifft wirklich uns alle?
Das war mir sofort klar, aber ich glaube, das war allen klar, es geht hier um unser Krankenhaus. Du darfst nicht vergessen, das Krankenhaus war ja früher auch schon immer so ein bisschen auf der Kippe gestanden. Es war ganz oft dieses Thema, kann das Krankenhaus bestehen bleiben? Was passiert damit? 1997 ist das Krankenhaus in Basel geschlossen worden. Das ist schon noch im Gedächtnis und von daher war natürlich diese Angst, um Gottes Willen, jetzt erwischt es unser Krankenhaus, jetzt sind wir auf einmal hier ohne diese medizinische Versorgung vor Ort. Das war schon einschneidend. Und deswegen meinte ich auch gerade, das musste man dann mal gerade ziehen und sagen, wir reden hier von einem ganz besonderen Verfahren, bei dem wir eigentlich davon ausgehen können, dass es am Ende gut ausgeht.
Bevor wir in die erste Runde einsteigen, möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, Menschen, die das Schutzschirmverfahren aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebt haben. Aus der Geschäftsführung Bernd Wessels, der das Haus schon lange kennt und durch die Krise geführt hat. Und an seiner Seite Yvonne Westerheide, die damals ganz frisch im Amt war und praktisch vom ersten Tag an mitten in diese Ausnahmesituation hineingeworfen wurde. Aus der medizinischen Verantwortung Dr. Ralf Weise, Chefarzt und ärztlicher Direktor. Er hat die Krise dort erlebt, wo Versorgung, Anspruch und Realität unmittelbar aufeinandertreffen. Und aus der Pflege begrüße ich Kerstin Thien, eine der beiden Pflegedienstleiterinnen. Sie hat die Stimmung im größten Berufsbereich des Hauses unmittelbar gespürt. Und schließlich ist Franz Nonnenmacher bei uns, der den Blick der Friseuterinnen und Friseuter mitbringt, also der Menschen, für die dieses Krankenhaus ein emotionaler Anker und für viele unverzichtbar ist. Damit haben wir die wichtigsten Perspektiven am Tisch. Los geht's. Frau Westerheide, Sie waren damals ja kurze Zeit erst im Amt. Wie haben Sie denn persönlich diesen Moment erlebt, als klar wurde, das Haus rutscht in ein Schutzschirmverfahren?
Das war wie mein ganzes bisheriges Leben in diesem System. Einfach nur Troubleshooting. Ich habe dann funktioniert. Musste ich auch. Ich hatte gar keine andere Wahl. Zurück wollte ich nicht und wollte ich auch Herrn Wessels nicht antun. Ich habe ja gesehen, dass es ihn emotional sehr belastet hat, obwohl er seit Verkündigung des Schutzschirms sagt, dass er seitdem gut schlafen kann. Bei mir war das tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich konnte vorher gut schlafen. Als Controllerin ist man relativ safe im Angestelltenverhältnis. Als Geschäftsführerin trägt man Verantwortung und kriegt schon mal Post von zum Beispiel dem Finanzamt, dass man Steuerschulden in Höhe von 200.000 Euro hat. Das nach 2 Monaten in dieser Position, das war etwas schlafraubend. Hat aber mich nicht mürbe gemacht. Ich habe nicht aufgegeben. Das ist für mich auch keine Option.
Bernd Wessels, Bernd, du kennst das Haus, ich will es mal so formulieren, wie kaum ein zweiter. Was waren denn aus deiner Sicht die zentralen Gründe dafür, dass das St. Marienhospital überhaupt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten konnte?
Es ist so, dass die Einnahmen die Ausgaben nicht decken und absehbar Liquidität fehlt, was dann absehbar zu einer Insolvenz hätte führen können. Das Schutzschirmverfahren ist eine besondere Art in diesem Verfahren, dass wenn absehbar es nicht mehr reichen wird, kann man halt diesen Schritt gehen, den haben wir dann auch gezogen. Und so ein bisschen sind wir da auch im Windschatten des Josefshospitals in Kloppenburg gesegelt und haben also quasi das da auch abgekupfert. Wir müssen auch dabei sagen, dass wir schon seit 10 Jahren in Verbindung gestanden sind mit dem Landkreis Kloppenburg, um Unterstützung zu bitten. Wir hatten ja auch schon einige Verfahren hinter uns im Kreistag. Der Kreistag hatte gerade im Dezember 2024 die Bürgschaft auch freigegeben. Aber das war auch schon ein Prozess von über 2 Jahren, der sich hingezogen hat, dass wir das Geld kriegen können. Dann hat sich abgezeichnet, dass wiederum eine lange Fahrt vor uns liegt, um überhaupt die Bürgschaft aktivieren zu können. Und die Zeit war nicht ausreichend. Und insofern haben wir dann halt gesagt, wir segeln im Windschatten. Die Josefshospitals machen das Gleiche und hat sich auch als gut erwiesen. Man ist natürlich emotional, wie es auch Yvonne gesagt hat, ein bisschen berührt. Aber ich kann für mich, wie gesagt, sagen, nachdem ich für mich und ich auch Yvonne überzeugen konnte, dass wir das so machen sollten, ich habe seitdem einen sehr ruhigen Schlaf gehabt.
Frau Wessereide, wissen Sie, was ich mir wirklich schwierig vorstelle? Sie sind gerade frisch im Amt als Geschäftsführerin. Das Schutzschirmverfahren ist da, die Nervosität in der Belegschaft zu spüren. Und intern müssen ja die nächsten Schritte kommuniziert werden. Auch Ruhe muss bewahrt werden. Wie gelang es Ihnen, Vertrauen auch aufzubauen, obgleich Sie ja doch noch relativ neu waren?
Ich weiß gar nicht, ob man mir so sehr vertraut. Ich hoffe das. Ich glaube, dass meine Persönlichkeitsstruktur relativ ausgeglichen wirkt. Ich bin eine typische Waage. Das, was an Selbsteinschätzung da ist, glaube ich, trägt dazu bei, dass ich oder Herr Wessels und ich in der Ansprache an die Mitarbeitenden das geschafft haben, das Vertrauen zu gewinnen. Also nach einer Verkündigung eines Schutzschirms Applaus zu erfahren, ist ja schon ungewöhnlich. Also damit hatten wir nicht gerechnet, war aber so und das hat uns gezeigt, die vertrauen uns und wir können jetzt erstmal machen.
Wichtig war auch, dass eine große Beteiligung der Mitarbeitenden da war und dass auch Dr. Ralf Weiser als ärztlicher Leiter noch sehr vertrauensvolle Worte gefunden hat an die Belegschaft und es war für uns beide, glaube ich, ja auch als Geschäftsführung, wo wir sowas dann verantworten müssen, einfach bewegend, wie auch dann die Mitarbeiter applaudiert haben, denn wir haben die Mitarbeiter, die Dienstgemeinschaft des St. Marienhospitals immer mitgenommen, die wussten, wie eng es immer ist, es war wie eine Befreiung auch und das haben die Mitarbeiter auch gespürt und wir haben ihnen bei der damaligen Belegschaftsversammlung auch mitgeteilt, dass wir keine Arbeits- oder Beschäftigungspersonalmaßnahmen planen, dass alles beim Alten bleiben soll, dass der Bau fortgeführt werden soll. Und wir haben also, wie gesagt, alles so umgesetzt, wie es angekündigt war.
Entscheidungen auf Führungsebene sind ja nun das eine, aber sie müssen ja auch im Alltag funktionieren. Herr Dr. Weise, Sie standen damals zwischen medizinischem Anspruch und wirtschaftlicher Realität vermutlich. Wie hat sich denn die wirtschaftliche Krise damals im medizinischen Alltag überhaupt bemerkbar gemacht?
Naja, wir haben schon gemerkt, gerade im OP-Bereich, da sind wir sehr abhängig von Medizinprodukten und Zulieferern, die auch relativ zeitnah immer wieder neues Material liefern müssen, dass einige Firmen skeptisch waren, dass natürlich einige Firmen auch nur auf Vorauszahlung geliefert haben und manchmal eben auch die einen oder anderen Produkte eben nicht so wie sonst gewohnt auf Lager verfügbar waren, sondern eben auch verspätet erst kamen. Das kann Auswirkungen haben auf eine OP, also auch auf den OP-Zeitpunkt oder auf ein OP-Verfahren, sodass es, würde ich sagen, vielleicht hier und da ein bisschen ruckelte, aber insgesamt auch gut funktioniert hat. Und die Firmen, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, haben uns auch treu weiter bedient und auch beliefert. Und das war einfach ganz wesentlich, damit das hier auch weiterlaufen kann. Denn muss man ja sagen, also das ist ja bei so einem Verfahren immer die Gefahr, dass an irgendeiner Stelle was zusammenbrechen kann. Also personell oder eben auch, was die Produkte angeht, dass wir nicht ausreichend beliefert werden mit Material, dass wir einfach nicht in der Lage sind, in dem Maße, wie wir es gewohnt sind, auch die Patienten auf hohem Niveau zu versorgen.
Gab es denn überhaupt medizinische Projekte oder auch Entwicklungen, die aufgrund dieses Verfahrens gestoppt oder verschoben werden mussten?
Ja, das schon. Es gibt immer wieder Projekte, die, sagen wir für die Zukunft planen, die wichtig sind im medizinischen Bereich. Da geht es um digitale Anwendungen, da geht es um Roboter in der Chirurgie und ähnliche Dinge. Und das sind sicher Sachen, bei denen wir gesagt haben, also in diesem Zeitraum lohnt es sich jetzt nicht unbedingt, jetzt neue Pläne zu machen und darüber zu diskutieren, ob wir jetzt für mehrere hunderttausend neues zukunftsorientiertes System anschaffen, wenn das nicht unbedingt notwendig ist für die aktuelle Versorgung der Patienten. Aber mittel- und langfristig muss man natürlich den Weg gehen, damit man konkurrenzfähig ist, auch gegenüber den Mitspielern und natürlich up-to-date bleibt, was die medizinische Versorgung angeht.
Und wenn wir über den Alltag sprechen, dann kommen wir natürlich an der Pflege nicht vorbei. Frau Thien, Sie haben die Stimmung im Team unmittelbar gespürt. Wie hat denn die Pflege die Monate vor und auch während des Schutzschirmverfahrens erlebt?
Also wir sind ja dadurch, dass Kloppenburg im November 2024 schon das Schutzschirmverfahren eingeleitet hat, ja schon etwas informiert worden, wie das läuft, haben natürlich auch mal mit Kollegen gesprochen aus dem Kloppenburger Krankenhaus. So überrascht waren wir dann doch gar nicht, als es soweit war.
Und wenn Sie heute mal schauen, welche Veränderungen im Arbeitsalltag oder in den Strukturen haben sich denn seit diesem Verfahren positiv bemerkbar gemacht?
Was man so von der Grundstimmung im Haus von vielen Mitarbeitern auch mitbekommt, ist, dass viele auch mal drüber nachdenken, wenn was bestellt wird oder wenn es auch um Arbeitsstunden geht, dass doch schon drüber nachgedacht wird. Wir sind ja im Insolvenzverfahren, zum Beispiel auch Küche hat sich damals ganz viele Gedanken gemacht, was können wir einsparen. Das finde ich schon ganz gut. Ansonsten haben wir vom Personal wenig davon mitbekommen. Die Mitarbeiter sind weiterhin geblieben. Es hat sich wegen dem Insolvenzverfahren jetzt keiner gemeldet und hatte da Angst oder hat sich was Neues gesucht. Wir wurden auch tatsächlich in wenig Bewerbungsgesprächen angesprochen. Wir haben das dann immer auch ganz offen kommuniziert. Wir sind im Insolvenzverfahren, aber so von sich aus hat dort niemand nachgefragt.
Haben Sie diese Ruhe relativ schnell auch in die Ärzteschaft hineinbringen können, Herr Dr. Weise?
Ja, ich denke schon. Das hat gut funktioniert in der Kommunikation von Anfang an, dass auch in der Ärzteschaft jetzt keiner wirklich Panik gekriegt hat. Nun hat uns natürlich die Arbeit auch wieder eingeholt, muss man sagen. Wenn Sie den ganzen Tag arbeiten, denken Sie nicht dauernd darüber nach, was jetzt passieren könnte im Rahmen dieses Schutzschirmverfahrens. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es eben auch anders gehen kann, weil ich in den 90er Jahren in einer Klinik war, die im Ruhrgebiet geschlossen wurde, auch aus politischen Gründen. Da war das wirklich so, dass mit Verkündigung der drohenden Schließung die ersten aus dem ärztlichen Bereich, unter anderem mein damaliger Chef, als erster den Laden verlassen hat sozusagen. Und das muss man echt sagen, in der Kommunikation von Anfang an, auch von der Geschäftsleitung zum Personal und auch über die Presse und all solche Dinge. Das hat so gut funktioniert, dass wirklich keiner gegangen ist. Und da muss ich auch sagen, gerade unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir viele ausländische Kollegen haben im ärztlichen Bereich, die bei uns arbeiten, die alle nicht gebunden sind an den Ort hier. Denen ist das eigentlich ziemlich egal, ob sie hier arbeiten oder irgendwo in der Pfalz arbeiten oder in Berlin oder sonst wo. Aber es ist keiner von denen, soweit ich weiß, keiner von denen hat jetzt irgendwie gesagt, ich gehe jetzt weg, das ist mir zu heiß hier. Ich sehe zu, dass ich möglichst schnell woanders eine Stelle finde. Und das spricht ja dafür, dass die Mitarbeiter doch sich hier scheinbar ganz zufrieden fühlen.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit mit Bernd Wessels telefoniert habe. Da ist nicht jedes Mal ein Artikel rausgekommen, aber Er hat uns wirklich so auf dem Laufenden gehalten, dass wir das Gefühl hatten, das läuft alles in geordneten Bahnen. Da müssen wir keinen Skandal oder sonst irgendwas aufdecken, sondern wir, das gilt für die Kollegen von der NWZ genauso, hatten immer das Gefühl, ja, die haben das im Griff. Wir haben auch viel mit den Insolvenzverwaltern gesprochen und immer so zurückgespiegelt bekommen, was gerade Stand der Dinge ist, wo es läuft, was als nächster Schritt kommen muss. Das klang eigentlich alles immer so logisch, dass du überhaupt nie an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, da ist irgendwas faul oder so, sondern das war klar und deutlich. Und das hat sicherlich auch zu der Ruhe beigetragen.
Das war ja auch für Yvonne und für mich etwas ganz Neues. Das macht man ja nicht alle Tage, so ein Insolvenzverfahren. Ich bin auch vielleicht einer von einer erfahreneren Sorte. Ich mache ja, wie gesagt, den Job schon ein bisschen länger. Auch das war für mich neu. Wir haben auch während des Verfahrens immer wieder neue Sachen erlebt. Das war für mich ganz fremd, dass man abgrenzen muss nach Leistungsentstehungsdaten, dass wir verschiedene Phasen durchleben müssen und dass ein Verfahren so lange dauert, wie es bei uns auch gedauert hat. Am meisten betroffen waren bei uns die Buchhaltung und der Einkauf, weil die hart abgrenzen mussten und nach Entstehungsdaten und Zeiträumen unterscheiden mussten. Wir müssen heute noch nacharbeiten, weil wir haben jetzt erst den Jahresabschluss 2024 vor der Flinte, den wir abschließen können, und 2025, das sind unterjährig nachher, lass mich lügen, ich glaube 4 einzelne Jahresabschlüsse, die wir fahren müssen. Das ist irre kompliziert und wie gesagt, aus der Perspektive würde ich mal sagen, macht man das nicht wieder. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, hatte die Zukunftsfähigkeit damit gebracht und wir sind gut aufgestellt.
Ein Krankenhaus ist immer ein emotionaler Anker für eine Stadt. Wir konnten es schon hören. Herr Nonnenacher, Sie haben die Reaktion in Friseute sehr genau wahrgenommen. Wie hat denn die Stadt Friseute, also sprich die Bürgerinnen und Bürger damals, wie haben die auf diese Nachricht reagiert? Gab es eher so eine Schockstarre, Solidarität oder auch Kritik?
Tatsächlich waren viele in der Bevölkerung irritiert, vor allen Dingen, weil man auf der einen Seite sah, es wurde investiert, es wurde gebaut, auf der anderen Seite fehlte das Geld, um hier das operative Geschäft, sag ich mal, vernünftig weiterzuführen. Viele waren aber auch schon vorgewarnt. In Kloppenburg lief ja schon ein Schutzschirmverfahren. Die Leute hatten also das Wort Insolvenz, das natürlich sofort elektrisierte, verbunden mit der Insolvenz in Eigenverwaltung, dem Schutzschirmverfahren, und sagten sich, wenn die das machen, können wir das auch. Und dann können wir ja nur hoffen, dass das auf eine vernünftige wirtschaftliche Grundlage hinausläuft.
Haben Sie denn so etwas wie Empörung auch gespürt, dass Menschen sagten, also wie kann das denn angehen? Die hauen da so einen Neubau hin, so einen Komplex, der so richtig ins Geld geht, und dann kommen die mit ihrem Geld nicht aus?
Eigentlich nicht. Es ist in den Medien ja auch immer wieder thematisiert worden, dass im Rahmen der Gesundheitsreform Gelder nicht kommen, dass die Krankenhäuser ja auf einen Topf angewiesen sind, zwar eigenständig vernünftig wirtschaften müssen, aber andererseits auf Zuschüsse und die Krankenkassen angewiesen sind. Das haben die Leute sehr wohl gewusst. Da ist nie der Vorwurf gekommen, dass hier nicht vernünftig gewirtschaftet wird oder sowas. Das war also nicht.
Aber dennoch, wenn ich da Heiner Stix mal ganz kurz einbinde, Heiner, es musste doch auch wahrscheinlich in den Zeitungen klar gemacht werden, wir reden hier von Apple und Birnen. Also der Neubau hat nichts mit der Situation zu tun, in die das St. Marienhospital jetzt geraten ist.
Das haben wir auch immer wieder versucht. Es waren ja auch in der Zeit Phasen, wo im Neubau dann irgendwas Neues passiert ist oder sonst irgendwie. Da bringt man das dann schon. Das ist irgendwo aber auch ein Automatismus, den man dann abarbeitet. Ganz klar, einfach diesen einen Satz zu sügen, das sind unterschiedliche Quellen der Mittel und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das kommt nicht bei jedem an. Ich habe also schon hin und wieder mal gehört, ja, warum muss man denn dann auch so einen Neubau bauen? Dann muss man das halt im Gespräch auch erklären. Aber im Großen und Ganzen kann man das transparent machen. Das haben wir versucht. Ich hoffe mal, es hat einigermaßen funktioniert. Also Herr Nonnenacher hat mir auch gerade das Gefühl gegeben, dass wir da nicht ganz umsonst gearbeitet haben.
Vielleicht noch ganz kurz in einem Satz zur Erklärung. Das Geld, das in den Neubau floss, Bernd Wessels, das kam vom Land.
Auch vom Landkreis Kloppenburg, der Stadt Friseute. Auch die unterstützt uns bei Investitionsmaßnahmen und das ist wichtig zu wissen.
Wir haben eben in Deutschland ein sogenanntes duales Finanzierungssystem. Und auf der einen Seite werden eben Investitionen wie der Neubau und so weiter aus einem Topf bezahlt, in der Regel vom Land oder in unserem Fall hier auch vom Landkreis und der Stadt mitfinanziert. Und das hat aber mit der Wirtschaftlichkeit des laufenden Betriebes überhaupt nichts zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Töpfe. Aber das ist für jemanden, der aus der freien Wirtschaft kommt, wirklich nicht ganz so einfach zu verstehen manchmal. Das muss man wirklich erklären.
Franz Nonnenmacher, wie wird denn eigentlich die wirtschaftliche Lage des Krankenhauses heute in der Stadt aus Ihrer Sicht wahrgenommen? Spürt man so ein Aufatmen, eine Normalität vielleicht auch, oder ist da noch eher eine vorsichtige Zurückhaltung zu spüren?
An sich spüre ich gar nichts. Das Thema ist für die Leute abgeschlossen. Die haben zur Kenntnis genommen, das Schutzschirmverfahren ist erfolgreich durchgeführt worden. Und jetzt will ich mal so sagen, alle lehnen sich zurück und sagen, das ist ja prima gelaufen, auch wenn sie vorher Bedenken hatten. Die ganze Entwicklung ist ja auch über Jahrzehnte gelaufen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, da ging es um kleine Krankenhäuser. Da fiel dann ganz klar einmal das Krankenhaus Friseute, Löning. Man sollte doch aufpassen, man sollte sich nicht verzetteln. Man sollte halt eben, wie das ja hier auch gemacht wird, die Grundversorgung und noch etwas mehr. Aber zwischen den Zeilen konnte man damals schon hören, passt bloß auf, ihr seid die Nächsten, euch machen wir auch dicht. Das war für mich das Ergebnis, also die Zwischentöne.
Aber interessant ist ja, wie schnell das Leben wieder zur Normalität dann auch zurückkehrt.
Absolut.
Nicht? Und da hatte schon der große serbische Philosoph Dragoslav Stepanovic recht, der einst sagte, Leben geht weiter.
Ja.
Und so läuft das eben da auch. Wir kommen einen Schritt weiter, Frau Thien. Welche Erwartungen oder Sorgen wurden denn damals Ihnen am häufigsten rückgespiegelt? Und wie haben Sie denn da eigentlich darauf reagiert?
Also Sorgen um den Arbeitsplatz der Pflegekräfte kann man jetzt gar nicht so sagen, weil es ist ja so, dass es überall einen Fachkräftemangel gibt. Also es hat auch niemand wegen dem Insolvenzverfahren gekündigt oder gesagt, ich mache mir Sorgen, ich suche mir jetzt schon mal was Neues, bevor 50 andere Pflegekräfte das tun. Also diese Aussage haben wir nie bekommen. Die haben alle weiter auch an das Haus geglaubt und haben auch sehr viel Vertrauen gehabt, das muss man sagen, auch in die Geschäftsführung und auch in den Ausschuss und auch in die Berater, die dann immer da waren. Ich war ja selber Mitglied im Gläubigerausschuss.
Was macht denn ein Gläubigerausschuss?
Wir haben das Insolvenzverfahren begleitet, beobachtet, kontrolliert, sag ich mal, als Mitglied im Gläubigerausschuss.
Abgestimmt, ob Maßnahmen durchgeführt werden.
Richtig, genau.
Dafür ist der Gläubigerausschuss kontrolliert dann noch so.
Kontrollfunktion.
Auch bei, in einem normalen Insolvenzverfahren kontrolliert der Gläubigerausschuss ja dann den Insolvenzverwalter auch noch.
Herr Dr. Weise, gab es denn Bereiche, in denen sich die Situation nach dem Verfahren für Sie auch spürbar stabilisiert hat?
Es ist schön, dass dieser Schritt erstmal stabilisiert ist. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt so ein Krankenhaus, egal ob wir das hier sind oder irgendwo anders, dass wir damit jetzt locker in die Zukunft leben können und alles ist Freude, Wonne, Eierkuchen, sondern es gibt noch genug Herausforderungen im Gesundheitswesen, in, sagen wir, Ideen der Politik und Projekte, die noch laufen, die also auch Entscheidungen zur Folge haben können, die uns hier betreffen in Zukunft. Krankenhausstrukturreformen, Leistungsgruppen, die verteilt werden und all solche Dinge, das sind ja die nächsten Schritte. Also diese Sache ist erstmal in trockenen Tüchern, kann man sagen. Aber es bleibt spannend. Auch wenn das Haus erhalten bleibt, weiß man nicht, unter welchen Bedingungen so ein Krankenhaus später erhalten bleibt. Unabhängig von uns gibt es viele ländliche, kleinere Krankenhäuser. Und es kann gut sein, dass die auch erhalten bleiben, aber im Grunde eine Einschränkung kriegen, was das Leistungsspektrum angeht, sodass man, um das jetzt aus meinem Bereich mal zu klären, im Grunde später nur noch ein paar Leistenhernien und ein paar Gallenblasen operieren darf. Und das unter dem, sagen wir mal, Vorzeichen, die Qualität zu verbessern. Aber da muss man sich überlegen, wer macht denn sowas in Zukunft? Das werden also Leute wie ich und meine Kollegen haben kein Interesse, in so einem Haus zu arbeiten. Das werden dann also irgendwelche Kollegen sein, die vielleicht in Rente sagen, ich werde da noch mal 2 Jahre arbeiten, mach das. Ob das dann die Qualität der Grund- und Regelversorgung verbessert? Also Sie sehen, ich will damit nur sagen, die Herausforderungen bleiben und es und das ist umso wichtiger, dass wir hier natürlich up-to-date bleiben, modern bleiben und auch versuchen dann den Maßstab mit auch anzuführen, auch in der Region.
Ich persönlich und ich glaube viele Kollegen in unserer Branche wissen, man kann die Krankenhausreform nur dann überstehen, wenn man auch finanzielle Substanz hat. Und die haben wir geschaffen durch dieses Verfahren.
Die Leute sind an sich entspannt. Den Eindruck habe ich schon und stehen auch dahinter, dass das Krankenhaus hier einmal als Krankenhaus, sage ich jetzt mal, und auch als Betrieb erhalten bleibt mit einer zukünftigen Sicherheit.
Die große Herausforderung wird sein, die Qualität aufrechtzuerhalten. Und in Zukunft muss eben ein Krankenhaus wie unser Krankenhaus, genauso wie ein Universitätskrankenhaus, auch mit dem digitalen Wandel gehen. Mit KI müssen wir sehen, dass wir es einbinden in der medizinischen Versorgung. Wir dürfen der Sache nicht hinterherhängen, natürlich. Die Patienten müssen im ländlichen Bereich genauso gut auf hohem Niveau versorgt werden wie woanders. Und auf der anderen Seite gibt es seit Jahrzehnten ja schon den Hang zur Spezialisierung auch im ärztlichen Bereich, sodass wir Kollegen oder wir Ärzte alle sehr spezialisiert sind auf ein bestimmtes Gebiet. Und das bedeutet, dass man dann erst recht noch auch in kleineren Krankenhäusern verschiedene Spezialgebiete vorhalten muss, damit man auch relativ breit die Patienten versorgen kann.
Ich möchte noch mal ergänzen, was Herr Dr. Weise gesagt hat. In der Bevölkerung wird sehr positiv bewertet, dass das Krankenhaus auch etwas breiter aufgestellt ist. Nicht nur die Regelversorgung hat, sondern hier Adipositas, Suchtkrankheit und all dieses, das wird sehr positiv aufgenommen. Und für die Leute stellt sich das auch dar, dass wir dann ein Krankenhaus hier haben, das über die Grenzen von Friseute, 100.000 Patientenpotenzial, gut arbeitet.
Die Frage ist und bleibt natürlich, wer finanziert das Ganze und was will die Gesellschaft für ein Gesundheitswesen haben?
Bleiben wir beim Stichwort Gesellschaft und kommen zur Politik, Bernd Wessels. Welche Unterstützung erwartest du heute von Politik ganz konkret?
Nicht immer nur nach Geld schreien, das will ich gar nicht, sondern nach Strukturen, die uns auch, ich sag mal, zukunftsfähig machen. Es reicht ja aus, wenn man mit 30 Minuten Fahrweg ein Krankenhaus erreicht. Und das Krankenhaus von Friseute liegt ja ländlich in einer Region, wo wir auch bedarfsnotwendig sind. Aber damit wir auch die Versorgung für die Menschen, und das sind in unserem Einzugsgebiet etwa 100.000 Menschen, auch zeitnah optimal versorgen können, benötigen wir auch hier den Standort hier in Friseute mit seinen ausgelagerten Standorten in Ostrautorfehn und in Gaddel. Und von daher muss es auskömmlich finanziert sein und den Anspruch, den darf ich ableiten aus der Politik, aus der Gesetzgebung.
Ivo Messerheide, was wäre denn aus Ihrer Sicht das größte Risiko, wenn man jetzt zu früh in eine gewisse Form der Routine verfallen würde?
Also Routine ist ja auch Sicherheit. Ich finde Routine nicht so schlecht. Ich habe gestern schon gesagt, wir wollen gar kein Big Player sein, sondern hier Eltern, Großeltern und wer uns so braucht, gut versorgen. Also wenn ich für mich sprechen darf, wenn ich noch lange bleiben darf, im Understatement bleiben und das in einer hohen Qualität und machen das selbstbewusst und gelassen.
Das Krankenhaus lebt. Hier hört man viele Stimmen im Hintergrund. Die Türen knallen. Hier ist Bewegung. Wir zeichnen diese Podcast-Folge hier im legendären Turm auf, im ersten Stock und sind ganz nah am Geschehen. Yvonne Westerheide, welche Maßnahmen haben denn eigentlich aus Ihrer Sicht am meisten dazu beigetragen, Unsicherheiten abzubauen?
Na, ich glaube, dass ganz viel dazu beiträgt, was für Menschen hier kommuniziert haben und auf welche Art und Weise. Dass Herr Wessels hier seit jetzt schon 19 Jahren dieses Haus begleitet und da als feste Instanz wie ein Stein steht und alle wissen, der bleibt auch noch. Und ich glaube, dass sich daran alle sehr festgehalten haben. Ich habe da ja eher eine Nebenrolle gespielt als Neue, aber Herr Wessels ist schon ein Fund und das wissen die Leute sehr zu schätzen.
Eine Nebenrolle mit Hauptrolle.
Stix, wenn du heute auf deine damaligen Artikel schaust, was würdest du sagen, welche Erkenntnis hat sich erst im Laufe der Monate herauskristallisiert?
Wahrscheinlich war das der Punkt, dass das Krankenhaus sehr gut aufgestellt ist und dass es dem Krankenhaus selbst wirtschaftlich nur deshalb, ich will gar nicht sagen schlecht geht, sondern dass es nur deshalb wirtschaftlich ein bisschen auf der Kippe stand, weil das Geld, das von außen kommen muss, also von den Krankenkassen, von Land und von Bund, dass dieses Geld einfach nicht in dem Maße kommt, wie es kommen soll. Sprich, die Verantwortung für die Situation lag außerhalb des Krankenhauses, lag nicht bei der Geschäftsführung, nicht bei den Mitarbeitenden, sondern in einem Bereich, den keiner von uns letztendlich direkt beeinflussen kann. Und das war das, was sich so durchgesetzt hat, dass wir hier ein politisches Thema haben, bei dem man immer wieder den Finger auf die Wunde legen muss. Und das Zweite, was dann irgendwann so verständlich wurde, ist die Zuständigkeit für das Krankenhaus. Das steht ja im Paragraph 1 des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes, dass die Landkreise für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zuständig sind. Das ist also nicht die Stadt. Die Stadt Friseute gibt immer wieder mal Geld ins Krankenhaus, aber die Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung liegt beim Landkreis. Das heißt, das sind Ebenen, die ja oberhalb der Stadt Friseute liegen, also Landkreis, Land, Bund und natürlich Krankenkassen.
Wie nimmst du denn die Atmosphäre im St. Marienhospital heute wahr, also ein Jahr später? Spürt man Aufbruch, Erleichterung, Normalität?
Also zum einen glaube ich tatsächlich Normalität und zum anderen, das hat aber tatsächlich dann gar nichts mit dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren zu tun, schon auch ein Stück Befreiung, Erleichterung, einfach weil man durch den Neubau, durch die neuen Möglichkeiten merkt, hier wird investiert, hier geht was voran, dass die Investitionen mit dem laufenden Betrieb finanziell eigentlich gar nichts zu tun haben, spielt da keine Rolle, sondern man merkt einfach, das ist hier ein modernes Haus, hier geht's weiter, hier wird saniert, hier wird investiert und das macht Hoffnung. Und natürlich sind auch die Signale, die man immer wieder hört, positiv. Also da ist niemand, der sagt, ja, wir müssen trotzdem nochmal drüber nachdenken und so, sondern es heißt eigentlich überall, und ich glaube, das hat auch der Gesundheitsminister gesagt, das Krankenhaus hier gehört auf die Landkarte und da will keiner dran ruckeln. Und ich glaube, das ist so ein Stück Befreiung, Erleichterung, Zuversicht, macht einfach Mut.
Herzlichen Dank. Das war Herzblut und Heilkunst. Der Podcast aus dem St. Marienhospital in Friseute. Danke an unsere Gäste, an Bernd Wessels und Iman Westerheide, Dr. Ralf Weise, Kerstin Thien, Franz Nonnenmacher und Heiner Stix. Wir haben gehört, wo das Haus heute noch unter Druck steht, welche Risiken möglicherweise bleiben, was Politik, Träger und Region jetzt leisten müssten. Klar ist, die Krise ist vorbei, aber die Arbeit nicht. Und genau da machen wir weiter. In 14 Tagen, da schauen wir nach vorn. Welche Schwerpunkte setzt das Haus künftig? Welche Investitionen kommen? Wie will man Fachkräfte halten und gewinnen? Was verbessert sich für Patientinnen und Patienten? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich, wenn wieder alles in Ordnung ist? Und wie bleibt es auch so? Das wird der große Ausblick in Folge 46. Abonnieren Sie uns gerne, dann sind Sie automatisch immer dabei. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.